BR Heimat lesen.
Recht herzlich, grüß Gott miteinander und willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbeiß Stefan. Sagen Sie, kennen Sie Arthur Achleitner? Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Arthur Achleitner war erstens Niederbayer und zweitens Schriftsteller. Gebürtig in Straubing, 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Gut gemeint, aber nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, schreibt Wikipedia, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner begleitete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den Wittelsbacher und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisiert er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. 1897 verlieh Friedrich I., Herzog von Anhalt, Achleitner den Titel eines Professors und drei Jahre später, 1900, den Titel eines Hofrats. Weitere drei Jahre später wurde Achleitner durch den gleichen Landesherrn zum Geheimen Hofrat befördert, was offensichtlich noch mehrer ist. Am 29. September 1927 starb er 69-jährig in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. In den kommenden Wochen werden wir uns seinen Erlebnissen zuwenden. Und sowas kann niemand besser vorlesen als Christian Jungwirth. Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören viel Vergnügen und der gräbige Radiostand.
Der Juchschrei von Oberau. Lois nennt der Volksmund das herrliche Tal der munteren Loisach, des linken, circa 120 Kilometer langen Nebenflusses der grünen Isar, durch welches man eingeführt wird in das Gebiet der majestätischen Zugspitze, des höchsten Berges Deutschlands. Die Loisach aufwärts bauen sich zu beiden Seiten des Flüsschens die Berge auf. Rechts das Ettaler Mandl mit seinem vorwitzigen Hörnchen, links das lange, scharf gezähnte Estergebirge mit dem Krottenkopf, dessen schroffen Abstürzen gegenüber am linken Ufer der Loisach das Dörflein Oberau in idyllischer Einsamkeit liegt. Jetzt fährt auch am schlanken Kirchlein die Eisenbahn qualmend und pustend vorbei, aber früher störte nichts die traute Bergeinsamkeit. Alle 10 Jahre freilich wird es auch in Oberau lebendig, denn da kommen die Pilger in hellen Haufen, die den Ettaler Berg aufwärts nach Oberammergau wandern. In der stillen Zeit vor langen Jahren war's, dass ein Holzknecht dort lebte, ein wilder Kamerad, der keinen Freund hatte heroben im Holzschlag und drunten nicht im Dorf. Ein struppiger, in der Waldeinsamkeit und Bergwildnis schier ganz verwilderter Kerl, dieser Holzerblasi. Aber trotz seiner Verwilderung ein sauberer Bursch, sehnig, hoch wie eine Tanne gewachsen und von gewaltiger Körperkraft. Davon könnten die Holzriesen was erzählen, wenn sie eben reden könnten. Der Blasi kam monatelang nicht herab von der Wildnis, hauste still allein in seiner armseligen Hütte mitten im Wald. Eine nahe Quelle gab Wasser, und der große Sack Mehl und ein gewaltiger Kübel Schmalz boten Nahrung auf langmächtige Zeit hinaus. Tagsüber fleißig bei der schweren Holzfällerarbeit kroch der Blasi des Abends gleich nach Eintritt der Dunkelheit auf sein dürftiges Heulager, weil die Knochen allemal ganz höllisch müd waren. Von Zeit zu Zeit kam sein Bauer nachschauen und der Hofbub brachte dann wieder Mehl und Schmalz mit und mitunter eine Schnapsflasche. Man kriegt so viel leicht ein Wimmerl am Hals, wenn man bloßes Bergwasser trinkt. Die gar gescheiten Stadtleute nennen ein solches Wimmerl Satthals, als wenn einer jemals satt werden könnte, der sein Leben lang in die Berg rumkraxelt und selten was Gescheites zum Trinken und Essen kriegt. Dass der Blase kaum alle heiligen Zeiten ins Dorf runterkommt, hat natürlich auch seine Ursache. Die Mirl heißt. Ja, die Mirl. Übermäßig sauber ist die Kudienmirl grad nicht, aber dafür sind ihre Haarmale fitzblond. Und hantig und resch war das Dirndl allemal, wenn einer glaubt hat, er müsst mit Gewalt das Fensterl aufbringen. Der Blasi hat die längste Zeit nicht recht gewusst, wie er mit der Mirl dran ist. So halb und halb hat sie sich die Spernzlerei gefallen lassen. Ja, sogar ein seidenes Kopftüchel hat sie von ihm angenommen. Aber am selben Abend hat sie mit einem Garmischer Grenzer tanzt und so karessiert, dass der Blasi fuchtig worden ist und den Grünen ganz schauerlich gehauen hat. So eine Hetz war schon lang nimmer da gewesen. Die Burschen lachten sich schier krumm vor Vergnügen, bis der Wirt dem Grenzer beisprang und die Rauferei allgemein wurde. Dem Dorfwirt zerschlugen die Burschen, was zum Zerschlagen war, und der Blase bekam gachlings einen Hieb mit einem Bierkrügel, dass es ihm den halben Schädel verriss. Hui, war das ein Spektakel! Wie die Mirl das Blut sah am Blase seinem Schädel, da war sie wie umgewandelt und verband den klaffenden Riss gleich mit dem seidenen Kopftüchel und tat so bekümmert, dass der Blase schier sich noch freute über den erhaltenen wuchtigen Hieb. Von dieser Zeit an hatte es den Anschein, als würden die zwei miteinander einig. Sie tuschelten zusammen, wenn der Blasi am Abend vor dem Haus Sensen dengelte, und am Kirter Sunter zogen die beiden miteinander wie nochmal zwei im Verspruch am Tanzboden auf. Blind hätte der sein müssen, der das nicht gemerkt hätte. Dem Blasi druckte es gewaltig, das den anderen Burschen recht deutlich zu zeigen, und deswegen bestellte er für sich und die Mirl einen Extratanz. Das gab weiter kein Schau. Wie dann der Tanz stattfinden sollte, war die Mirl nicht zu finden. Langmächtig musste der Blase suchen, bis er sie mit anderen Dirndln kichernd erwischte. Wie eine Schar aufgescheuchter Spatzen stoben die Dirndln auseinander, und bald darauf gab es ein Gewisper und Geflüster im heißen Tanzsaal, und spöttisch guckten die Burschen den Blase an. Gesagt haben sie aber nichts, und der Blasi war auf die Malefizblonde viel zu verbrennt, als dass er etwas Böses geahnt. Spät in der Nacht schlich sich der Blasi fort und pirschte sich dem Kammerfenster der Mirl an. Das Fenster war offen, dem Blasi pumperte das Herz. Ohne viel Geräusch holte er eine Leiter herbei und stieg liebesselig zum Fenster empor. Klapp, fiel jetzt aber das Fenster klirrend zu und ein Höllengelächter brach von allen Seiten los. Da bleckt und geschlenkt war also der Blasi, vor alle Burm grässlich blamiert. Mit einem Schwur der Rache sprang er von der Leiter, aber die Zeugen seiner Schmach waren wie vom Erdboden verschlungen, wie weggeweht. Das auch noch. Mit tiefem Groll im Herzen stieg tags darauf der Blasi in die Wildnis und begann einsam und allein die Holzarbeit. Anfangs grübelte der Bursch viel, wie er die ihm angetane Schand der Mirl heimzahlen könnte. Aber die Zeit linderte auch seinen Schmerz und Groll. Wenn's auf den Hirsch zugeht, dann will der Blase lieber nach Garmisch rein, weil ihm Oberau verleidet ist. Ein dunstiger Sonntag war's. Der Blase saß, seine Pfeife im Mund, vor der Hütten. Neben ihm ein Bub, der ihm nebst einem Krug Enzian eine Botschaft von der Mirl heraufgebracht hat. Wie's am Himmel aussah, so unheildrohend, so war's dem Blasi bänglich zumut. Fahl zuckt es auf im Westen, es braust durch den Wald, dass sich die Stämme ächzend biegen, wild heult in grimmigen Stößen der Sturm durch die Schründe, drohend folgen furchtbare Donnerschläge aufeinander. Aber es regnet nicht dabei, und solche Unwetter sind gefährlich. Der Bub schauert ängstlich zusammen und verkriecht sich dann in der Hütten, aber der Blasi hockt stumm, wild vor sich blickend auf dem Bankel vor der Hütten. Was die Mirl wohl von ihm will, dass sie ihm Botschaft schickt? Auf jene Nacht auf, die ihm solche Schand brachte. Der Bub weiß nicht mehr, als er ihm ausgerichtet. Der Blasi soll heut noch nunter ins Dorf zu der Mirl. Das Unwetter könnte den Blase nicht abhalten. Er ginge, auch wenn es Zaunstecken regnen würde. Aber was wird ihn unten erwarten? Soll er sich nochmal tratzen lassen? Nein, aber wenn er nicht geht, könnte die Mirl nachher nicht meinen, er hätte nicht die nötige Schneid. Zum Lachen, dass er, der Blasi, sich vor etwas fürchten, vor einem dalkerten Dirndl fürchten. Der Sturm tobt, als wollte er den Grottenkopf wegfegen. Die Bergwasser stürzen wild brausend herab. Schwerer Regen mit Graupeln vermischt, prasselt hernieder. Bäume stürzen im Windbruch krachend zu Boden. Durch die rapid hereingebrochene Nacht zucken die Blitzstrahlen. Ein Feigling, wer sich vor solchem Sturm flüchtet. Grad weiß, so wild wettert, muss er hinunter. Und in wilden Sätzen, ohne Pfad, mitten durch den Wald, quer durch die Räuschen, in denen die Bergwasser gurgelnd der Leusach zustreben, eilt der Bursch hinab, die Zähne fest aufeinander gebissen. Was die Mirl vom Blasi will? Zeigen soll er ihr, dass er mehr Schneid habe wie alle anderen Burschen. Heute Nacht noch soll er über den Hexensteg gehen. Wenn er ein Lieb für die Mirl im Leibe habe, soll er den geheimnisvollen Juhschrei übertrumpfen, der jedem mit fürchterlicher Kraft in die Ohren gelle, der es wagt, nachts über den Hexensteg zu gehen. Bringt der Blasi das fertig, kommt er wieder zurück. Dann weiß die Mirl, dass es keinen schneidigeren Burschen gebe in der Leus. Und sie sei dann ganz sein Dirndl und bitte ihm alles ab. Und der Blasi? Der biss die Zähne aufeinander, dass sie knirschten, sagte gar nichts und verschwand im Dunkel der Wetternacht. Die Mägde drunten in der Gesindestube brannten die geweihten Wetterkerzen an. Die Bäuerin betete vor und die Ehalten beteten nach, in den Pausen auf das Sturmgetöse lauschend. Der Mirl, ihre Gedanken waren nicht beim Beten. Zuerst lachte sie in sich hinein, dass sie den Burschen so am Bantel und ihn in der grausigen Nacht herabgelockt habe. Dann aber kam ihr die Angst, eine ganz fürchterliche Angst, die sie hinaustrieb ins Freie, dem Hexensteg zu. Der Sturm tobte weiter, als sollte die Welt zugrunde gehen. Dann trat plötzlich eine Stille ein, eine entsetzliche Ruhe. Mit einem Mal ertönt ein grässlicher Schrei, der durch Mark und Bein fährt. Gleich darauf bricht der Sturm mit fürchterlicher Wut los. Der Fluss tritt aus, Häuser werden abgedeckt, der Himmel steht in Flammen. Der Juhschrohr, der Juhschrohr! Das ist alles, was die entsetzliche Mirl herausbringt. Dann stürzt sie ohnmächtig in der Bauernstube zusammen. Der Blasi ist verschwunden. Der Mirl, ihr Übermut, ist gebrochen. Die Leute aber behaupten baumfest die Sage vom Juhschrei weiter. Es sollen noch andere Burschen den Urheber des geisterhaften Juhschrei herausgefordert haben. Da hörten sie dicht neben sich einen so fürchterlichen Schrei, dass ihnen Hören und Sehen verging. Die Sage vom Juhschrei hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten.
BR Heimat lesen.
Eine gefährliche Bergfahrt. Vergnügt saßen wir, ich mit meinem wackeren Wandergenossen Seifried, dem Spezialisten der Karwendelgruppe, im reizenden Postgarten zu Mittenwald und labten die durstigen Kehlen mit Neuners prächtigem Stoff. So oft die Zinsel die Humpen wegnahm zur frischen Füllung, guckten wir in ihre schwarzen Augen, die früher die Nacht der Münchner Wurstkuchel erhellten, dann aber richtete der Blick sich gleichsam fragend auf den gewaltigen Gebirgsblock des Karwendels, der sich vor der sächsischen Kolonie Mittenwald aufbaut, in einer niederdrückenden Wucht und dem unser Besuch für morgen zugemutet ist. Der Felsenkoloss scheint etwas dergleichen zu ahnen. Er grollt ab und zu wie sein Nachbar drüben im Westen, der grausame Wetterstein, von dem die Mittenwalder im Leben noch nichts Gutes erfahren, weil er eben der Wettermacher ist, und zwar Schlechtwetterfabrikant. Schwarz ballen sich im Wetterloch die Wolken zusammen. Es brummt ab und zu verdächtig, und die Karwendelspitze trägt eine Wolkenhaube, die eine verdammte Ähnlichkeit mit Gesslers Hut hat. Bauvolk Kaspar, der junge, kräftige Bergführer, kratzt sich hinter den Ohren, gerade so wie zu seiner Militärzeit, wenn die 5. Kompanie des 1. Infanterieregiments recht dammischen Hunger verspürte und der Koch die Knödel impertinent klein gemacht hatte. Er, das heißt der Kaspar, mit dem soldatischen Schnauzer, meint uns zuliebe, es tät ihm nichts, sagt aber nach der erneuten Wettersteinbeäugung, es tut ihm Dobus. Schöne Aussichten, das, wenn man gegen 4 Uhr morgens Steigeisen bewaffnet aufbrechen möchte. So geht es im Zweifel hin und her. Die feiertäglich beim Bier sitzenden Dörfler versichern hoch und teuer, morgen würde es schön, wenn's damals zollst. Eine Aufforderung, die bekanntlich nach reichsgerichtlicher Entscheidung mit einer Anzahl von Tagen Gefängnis belegt werden kann. Aber was kümmern wir uns heute um das Reichsgericht? Wenn uns Exzellenz Simson für morgen einen richtigen Karwendeltag geben würde, dann, ja, dann wäre Exzellenz unser Mann. Die 5. Halbe kommt und gerade wünscht die liebenswürdigste Posthalterin des bayerischen Oberlandes, Frau Neuner, einen guten Abend, weil's Licht angesteckt wird. Das ist so Brauch bei uns und weil eine Höflichkeit die andere erfordert, so verzapfen auch wir eine Portion gebirglerischer Höflichkeit mit dem 4-zeiligen »Schön war die Welserin von Augsburg am Lech, aber die Posthalterin vom Mittenwald ist auch nicht von Blech.« Wenn der Mensch um 3 Uhr aufstehen muss, marschiert er frühzeitig ins Bett. Und unsere Betten standen, eine erneute Liebenswürdigkeit der Frau Posthalterin, gar im Fürstenzimmer. Der Herzog von Nassau hat's nicht besser, wenn er im Gasthaus zur Post absteigt. Um 3 Uhr soll der Kaspar wecken, wenn er glaubt, das ist der Karwendel erlaubt. Richtig klopft es gegen Morgen, rasch wird nach der Uhr gegriffen. 6 schlägt's vom Kirchturm. Na nu? Der Kaspar meint, um 3 Uhr war's zu schlecht zum Aufwecken und jetzt sollen die Herren selbst entscheiden. Gehen oder nicht gehen, das ist jetzt die Frage. Nach scharfem Ausflug hinüber auf den Wetterstein heißt es nein. Und trübselig schleicht der Kaspar die Treppe hinab. Doch plötzlich reißt der Nebel auf. Ein Stückchen Himmel blaut dazwischen. Unter der Haustür gluckst Kaspar eben die erhaltene, überflüssig gewordene Weinflasche aus. Da ruft mein Wandergenosse Seifried aus, »Halt, der Wind wendet, wir gehen!« Zu spät. Die Flasche unten ist leer. Doch das macht nichts. Eine halbe Stunde später sind wir fix und fertig in der kurzen Wix unterwegs. Schön ist es gerade nicht, aber schlecht auch nicht. Im echten Bergsteigerschritt geht es langsam aufwärts. Nicht lang, so perlt von der Stirne heiß der Schweiß. Die erste Bergfahrt im Auswärts gilt dem Karwendel. Meine letzte zu Virgili und Eligi galt dem Wetterstein. Welch ein Abstand in der Natur. Vor einem halben Jahre die Starre des Todes auf Flur und Feld, auf Berg und Tal. Jetzt ein Blühen überall, selbst der Almenrausch streckt dort die lieblichen Dolden neugierig in die Welt, wo Menschenhände ihn nicht zu erreichen vermögen. Wo es möglich ist freilich, da wird die Blume der Berge geknickt, ehe sie erblühte. Immer aufwärts im langen Zickzack auf schmalen Felssteigen, die die Alpenvereinssektion Mittenwald mit großen Opfern dem Bergkoloss abgerungen, mit Dynamit und Meißel. Ein jährlich Opfer dies, denn böse haust der Winter auf solcher Höhe. Drahtseile liegen zerrissen am Pfade, die Stifte geknickt, als wären es Zahnstocher gewesen. Das bisschen Erdreich ist weggeschwemmt, die Runsen ausgefüllt mit tiefem Schnee, an dem die Sonne wohl gierig leckt, den sie aber nicht wegbringen kann in seiner zähen Gänze. Längst sind wir in der Zone, wo Fels und Schnee Alleinherrscher sind. Wir müssen aufwärts durch den Schnee. 2 Bergarbeiter der Sektion Mittenwald, wetterharte Gestalten, die im Winter Geigen machen, die übrige Zeit aber arbeiten, wo es was zu verdienen gibt, sind mit der Wegreparatur beschäftigt. Sie kommen mir gerade recht. Mit Pickel und Schaufel bahnen sie den Pfad hinauf ins Klammel, der bösesten Stelle unter dem Karwendelgrate. Dann noch eine saure Viertelstunde, die der inzwischen eingefallene Nebel nicht versüßt. Nicht, dass er gefährlich würde, aber fatal ist er doch. Über der Westseite liegt ein dichter Nebelschleier, durch den das Trauergeläute für unsere heimgegangene Königinmutter herausklingt. Landestrauer im weiten bayerischen Reich, künden die Glocken herauf zur Höhe der Karwendelspitze. Trauer jetzt wie vor 3 Jahren, als das liebliche Pfingstfest Tränen entlockte dem braven, treuen bayerischen Volke. Die Südostseite ist frei. Welch ein Ausblick auf ein Meer von Felsenspitzen, Steinwüsten, Schuttfeldern. Abgrund ringsum und Grabestille, die ab und zu der Westwind stört. Tiefster Schnee liegt eingebettet in den Mulden. Gezackte Mauern türmen sich auf, immer mehr Felsenspitzen, dann hinten im schimmernden Weißblau die Inntaler Berge, die gewaltigen von Stubai und Ötz, die Ortlergruppe in ihrer hehren Majestät. Wer sich je satt sehen könnte an dieser Bergeinsamkeit? Was ist der Mensch, der in diese gigantische Welt blickt? Nichts, das füllt die Menschenbrust und des Menschen Gedanken streben himmelwärts zum Schöpfer des Weltalls. Wie schweigsam die Menschen werden auf solcher Höhe. Die wahre Andacht durchzieht die Seele. Dann beginnt der Kampf von Sonne, Wind und Nebel. Tücke schleicht der Letztere um die Zacken und Zinnen. Er umhüllt auch uns, um in Fetzen zerrissen von dannen zu weichen, wenn durch das Wetterloch stoßweise der Sturm herüberbläst auf unsere Spitze. Dazu glotzt die Sonne durch die dicke Nebelschicht, als wäre sie blind, machtlos, sie, die die Welt regiert, wenn Jupiter nichts dagegen hat. Ruckweise erweitert sie die Aussicht. Auf Sekunden grüßt die östliche Karwendelspitze rüber, dann aber fällt mit einer Präzision, wie wir Münchner sie vom Hoftheater gewöhnt sind, der Vorhang. Vorbei. Aber nach unten ist der Blick noch frei. Auf Wiesenmatten, tief, tief unten, auf Schuttfelder, Kare und Schneeräuschen. Das Glas vor dem Auge entdeckt man bald reges Leben auf den Schneeflächen. Die Gazellen der Alpen, herzoglich nassauische Gämsen, spielen im allerliebsten Reigen Fangemännchen, bald wie rasend im Kreise auf der Schneemulde, bald in gewaltigen Sprüngen aufwärts auf Felswände, eines das andere verfolgend, bis das Leittier sichert und plötzlich das ganze Rudel abwärts stürmt und im tollen Wechsel das Spiel erneuert. Für den Touristen ein Schandwind, der vom Westen herbläst, aber für den Jäger Gold wert zum Anpirschen. Ein Stündchen emsigen Abwärtskletterns und das Rudel wäre vor dem Rohr. Unsere 2 Geigenmacher fühlen mit. Mit weit aufgerissenen Lichtern folgen sie den Bewegungen der Gämsen, die von unserer Spitze aus gesehen nicht größer sind wie die bekannten blutsaugenden Schmarotzer diesseits und jenseits des Rheins und der Leiter auf dem Schnee hüpfen. Ich kann mir nicht helfen. Wer mit solchem Interesse auf Gämsen blickt, kennt sie nicht bloß durch das Bilderbuch. Aber ich will dem braven Leutchen nicht nahe getreten sein. Am allerwenigsten dem Anderl mit den klugen Augen. Ein kleiner Knirps, aber zum Staunen findig, von dem eine Stunde später Menschenleben abhingen. Wie der Nebel vollends unsere Spitze umhüllte, ward das Menü bereitet. Eine Alpenmahlzeit auf der Höhe von 2.382 Metern, bestehend aus Bouillon von vortrefflichen Bouillonkapseln, den ausgezeichneten amerikanischen Fleischkonserven der Armor Company Chicago, kalten Fruchtomelettes, Semmeln und Tee nebst Äpfeln. Wie das mundete! Kaum waren wir fertig mit der Mahlzeit, so erschollen durch den Nebel Stimmen. Doch war nicht zu unterscheiden, was gerufen wurde. Wir in der Meinung, es käme eine neue Gesellschaft auf der Spitze angerückt, brachen auf, um Platz zu machen. Zu sehen war ja ohne dies nichts mehr, kaum noch die Kreuzspitze. Rasch war der Plan über den Abstieg fertig. Den alten Weg wollte ich nicht mehr machen. Die anderen 2 Abstiege erklärte der Führer des vielen Schnees wegen für unpassierbar. Den 4. hatte unser Kasper wohl einmal im Leben gemacht, trug aber Bedenken, ihn als Führer zum 2. Male zu machen. Da indes der listige Anderl versicherte, der Weg wäre zu machen und ihm gut bekannt, so entschieden wir uns zum Abstieg über die Lindlandscharte unter der Sulzklammspitze. Waren wir doch ferme, erprobte Bergsteiger. Unten am Grat kamen die Stimmen von früher näher. Im Nebel war fast nichts zu sehen, bis wir die Menschen vor der Nase hatten. Die alte Geschichte. Studenten der Anfangssemester auf der Talwanderung, vom Übermut und Leichtsinn gepackt, auch mal eine schneidige Bergtour im Vorbeigehen mitzumachen. zwei Kandidaten der Medizin. Sie rochen wenigstens nach Jodoform, ohne verbundene Schmisse zu haben, verirrt im Nebel, ratlos, ängstlich, die richtige Stimmung zur späteren Verzweiflung, zum Unglück. Ich muss meine Empörung eingestehen, die mich erfasste, als ich die beiden jungen Herren erblickte. Der eine, jüngere, trug dünne Stadtkleidung, einen Überzieher und ein Bergstöckchen, auf das sich keine Fliege ohne Schaden zu nehmen stützen darf. Der etwas ältere Studiosus mit blondem Schnurrbart trug sommerliche Kleidung. Stiefelchen für Ballparkett, ein niedliches Ränzlein am Rücken, durch das eine Reitgerte gesteckt war. In dieser Ausrüstung waren die jungen Herren auf die Karwendelspitze gelaufen. Ein beispielloses Glück, überhaupt so weit heraufgekommen zu sein. Nun aber im Nebel begann das zweite Kapitel der schneidigen Tour. Ob sie uns nachgehen dürften, fragten die verzagt gewordenen Studenten. Das ist eine heikle Frage. Wir in voller Bergausrüstung, vertraut mit den Gefahren einer Hochtour, begleitet von autorisierten Führern, konnten einen Abstieg à la Chamois wohl riskieren. Aber ob die zwei Nachgeher glücklich die von der jungen Isar durchflossene Talsohle erreichen würden, das war zweifelhaft. Sie aber hier oben im wirren Nebel allein zu lassen, schien noch gefährlicher. Unter Ablehnung jedweder Verantwortung für die Konsequenzen des Nachgehens und nach rascher Belehrung über die notwendigsten Handgriffe ward denn der Marsch angetreten, der Anderl voraus als Pfadsucher, zum Schluss nach alter Gewohnheit meine Wenigkeit mit dem Führer. Recht winterlich sah sich diese Expedition an. Eingehüllt im Nebel, dass man kaum 100 Schritte vor sich sah, links zur Seite die schneeerfüllte Karwendelgrube, die vielen Schneemulden auf den Karren, ein wüstes Bild hochalpiner Unwirtlichkeit. Es empfinden dies auch die Schafe, die ihr karges Futter hier oben suchen, weil es ihnen zu Tale bereits zu warm geworden. Blökend eilt die Herde heran, zudringlich schnuppert sie nach Salz, dass man sie schließlich mit den Stöcken von dannen jagen muss. Ein kleines Stück weiter über eine breite, grasbewachsene Sinke, auf die das Schafvolk viel Geröll geworfen. Dann geht es scharf auf den Linderspitz zu, an dessen Wandabsturz auf Tiroler Seite wir hinüberklimmen sollen, um auf bayerischer Seite die Lindlandscharte unter der Sulzelkammspitze zu gewinnen. Plötzlich stockt der Marsch. Anderl an der Spitze löst sich ab und eilt in mächtigen Sprüngen dem Halbrondell der Wandung zu. Katzengleich, dann wieder mit der Leichtigkeit der Gemse, überklettert er einen starren Felsvorsprung und läuft dann auf kaum handbreitem Steig die Rundung aus. Schlecht sieht dieser Stafsteig aus, allein er ist passierbar und wenn der Anderl hinüberkommt, können wir es auch. Ich vergaß in diesem Moment die zwei Studenten, sollte aber an ihre Existenz recht bald erinnert werden. Über losen Felsschutt und echtes Karwendel-Kleingeröll, das keinen festen Tritt gestattet, daher größte Vorsicht verlangt in scharfem Gefäll hinab, gelangt der Trupp an eine Schneezunge, die sich in der Rinse festgelagert hatte, hoch genug, um dem Wanderer hinderlich zu sein. Anderl tritt Stufen in den Schnee und stellt sich am anderen Schneeufer auf, um Hilfe zu leisten für den jähen Anstieg der Felsstrophe. Während Kasper und ich uns der Zunge nähern, schreitet Freund Seifried vorsichtig über den Schnee. Dann der kleine Student mit dem Fliegenbergstock kommt, wenn auch mit schlotternden Knien hinüber. Jetzt wenige Schritte vor mir trifft die Reihe den ränzelbewaffneten Studenten. Ich rufe ihm zu, aufpassen, Schritt prüfen, langsam. Doch hört der Mann nicht mehr vor Angst. Ist er momentan blind oder geistesgestört? Er zappelt zwei, drei ängstliche Schritte. Noch ein falscher Tritt auf den Schneerand. Ein Rutsch, ein gellender Schrei. Der Student fährt mit fürchterlicher Schnelligkeit über die Schneemulde. Dann erreicht der willenlose Körper den Geröllrand, über welchen er mit ungeheurer Kraft hinwegfliegt. Noch sind die Beine voraus. Dann aber wirft es den Körper seitlings in raschen Drehungen wenige Schritte vor einer kleinen Felswand. Fliegt der Ärmste mit dem Kopf an dieselbe, so ist es um ihn geschehen. Fliegt er über dieselbe hinaus, so fährt er über den etwa 1000 Fuß tiefen Steilabsturz in das Karwendeltal. Das ist alles viel rascher passiert als erzählt, das Werk weniger Sekunden. Noch einmal wirft es den Studenten, da hemmt das Lederrenzel den Sturz. Einige große Geröllsteine sind zwischen Rücken und Ranzen geraten und diese bremsen, bis knapp vor der todbringenden Wand der Körper liegen bleibt. Leichenblass hängen wir, fliegen gleich an der Wand, vor Schrecken stumm. Der Kamerad des Abgestürzten zappelt, das unterwaschene Gestein bröckelt ab, ein Steinregen saust über den Schnee auf das Karfeld. Stillhalten, um Gottes Willen! Die Steine erschlagen sonst den Abgestürzten. Eben weicht unter mir der Boden, der schotterbesäte Rasen rutscht, rasch ein Seitentritt und noch rechtzeitig erwische ich den Flüchtling mit der Bergstockspitze und halte ihn fest. Der Nächste zur Unglücksstätte bin ich. Wie gelähmt stehe ich vor ihr, unfähig, die Gedanken zu sammeln. Es ist entsetzlich, einen Menschen abstürzen zu sehen in die Tiefe, ohne helfen zu können. »Yes, Maria und Josef«, jammert neben mir der Kasper, »er, der eisenfeste Bergführer, ist erschüttert.« Von der Felswand drüben löst sich auf schier unfassliche Art der Anderl ab. Er rutscht und springt und kriecht über das Kar. Es ist unmöglich für Menschenfüße, da hinabzukommen, ohne das eigene Leben zu verlieren. Aber der brave Anderl wagt das Unmögliche. Er folgt einem inneren Drange. Er muss. In weitem Bogen springt er im Kar abwärts, um zu verhindern, dass die absausenden Steine den Abgestürzten treffen. Von der Seite her kommt er immer näher. Noch ein Griff. Er hat ihn erfasst. Doch jetzt rasch hinweg. Der Geröllfleck gerät ins Rutschen. Mit einem Ruck bringt der Anderl den Studentenkörper auf die feste Felswand herauf. Er stellt den Mann auf. Die Beine versagen den Dienst. Er untersucht den Kopf, Arme und Beine und deutet dann zu uns herauf. Nichts geschehen. Gott sei gedankt. Also nur ohnmächtig. Heroisch klettert der brave Anderl nochmal weg von der sicheren Wand, holt etwas Schnee über das Geröll und reibt dem Ohnmächtigen die Schläfe, bis er erwacht zum Leben. Es gelingt, und bald darauf steht der junge Mensch wieder auf den Beinen, die ihm allerdings heftig schlottern. Dass die Kleider in Fetzen, die Arme gequetscht und in die Beine ganze Striemen gerissen sind, hat nichts zu sagen, wenn nur das Leben gerettet ist im fürchterlichen Absturz. Mit unendlicher Mühe gelingt es dem wackeren Anderl, den völlig verzagten Studenten in die Höhe zu bringen, auf den schmalen Schafsteig. Erst jetzt kann ich mich entschließen, den Übergang über die Unglücksstätte zu wagen. Ein Gefühl der Depression vermag ich aber nicht zu unterdrücken. Vor dem geistigen Auge erscheinen mir plötzlich Frau und die zwei Kinderchen, die den Ernährer verlieren, wenn ich jetzt hinabsause in die grässliche Tiefe. Aber was dann, wenn ich den Übergang nicht wage? Retour wird es nicht besser, als was vor mir liegt. Darum Mut. Der Führer schlägt für uns neue Stufen in den Schnee. Er tritt sie aus, geht über die Lahne, kehrt zurück und versichert, es geht. Er reicht mir die Hand. Auch er ist erregt. Die sonst so feste Hand zittert merklich. In Gottes Namen sei's gewagt. Es ist gelungen. Wir sind hinüber. Was nun folgte, darf getrost mit einer Hochtour schlimmer Art verglichen werden. Kaum oben am Grat des Wandabsturzes muss ein Pfad längs der jäh abfallenden Wände des Linderspitzes gesucht werden. Dann wieder über Geröllfelder, Schneerunsen, Felsblöcke, Plattenhügel, Terrassenabsätze, oft hart am Abgrund auf kaum einige Zoll breiter zerwaschener Wegspur, die sich dann wieder im Schutt verliert. Ständig gibt der Boden nach. Schier nach jedem Tritt rollen Steintrümmer zur Tiefe. Kare müssen durchquert werden auf Dimensionen, die sich der Städter kaum denken kann. Noch einige Mal erwuchs die Annehmlichkeit der Überschreitung breiter Schneezungen, die selbst uns recht bedenklich erschienen. Den einmal abgefahrenen Studenten hinüberzubringen, wurde zu einer höchst beschwerlichen Arbeit. Der Verzagte jammerte jedes Mal beim Anblick einer Schneerunse, »Das ist wieder was für mich.« 3 volle Stunden dauerte diese Wanderung, bis sich endlich die ersten Anfänge der Latschenregion zeigten, die uns von der ärgsten Sorge befreiten. Durch die Latschen ging es, wiewohl beispiellos steil abwärts, doch verhältnismäßig gut, weil das Krummholz dem weniger geübten Wanderer doch einige Erleichterung durch Anklammern an die Äste bot. Wie sich dann auf dem letzten Vorsprung des gewaltigen Blockes die ersten Fichten auf steinigem Grasboden zeigten, da erst winkte die Befreiung, das Gehänge durch Fichten- und Föhrendickung, in der die Hütte eines Schafhirten versteckt liegt, bot keine Gefahren mehr. Dann noch ein Stündchen raschen Abstieges im Bergbachbett und gegen 7 Uhr abends stehen wir auf der Landstraße zwischen Scharnitz und Mittenwald. Wie auf Kommando dreht sich alles um und blickt empor zu dem ungeheuren Bergkoloss, dessen Zinnen und Wände uns heute so oft die Zähne gezeigt haben. Jetzt erst durchschüttelt es einen mit Grauen. Die Gefahr der Wanderung über diese furchtbaren Wände lässt sich von unten aus in ihrer Größe ermessen. »Allmächtiger Gott, dem Tode entronnen«, riefen die Studenten aus in tiefer Bewegung. Dann dankten sie aus vollem Herzen hauptsächlich dem braven Anderl, der solchen Dank wahrlich vollauf verdiente. Während die Mediziner, so rasch es ging, der nahen Scharnitz zustapften, wanderten wir der Post in Mittenwald zu, auch recht von Herzen froh, dass diese Bergfahrt noch so glücklich abgelaufen. Die Moral von dieser wahren Geschichte kann jeder selbst herausfinden. Es bleibe der Ungeübte solchen Bergen fern, und nie und nimmer unternehme er ohne Führer und ohne Ausrüstung gefährliche Bergfahrten.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Christian Jungwirth hat gelesen, und das wird er auch an den kommenden Sonntagen tun. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gern wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin, www.br-heimat.de. Und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen recht schönen Sonntagabend und dann eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Der Frühbeistefan sagt, pfiat Gott.